Ihr kennt ja diese Faustregel bei Vorträgen: Störungen haben Vorrang. Störungen haben immer Vorrang, die müssen wir immer zuerst beseitigen. Ich war nämlich eingeladen auf eine Hochzeit. Ich sollte die Hochzeit halten. Es war eine Frau, die kam hier in die Gemeinde und sie hat gesagt, irgendwas zieht sie hierher. Sie weiß nicht, was es ist, aber sie hatte das Gefühl, sie muss hierher kommen. Und dann haben wir so ein bisschen miteinander geredet und irgendwann hat sie mich gebeten, ob ich ihre Hochzeit mache. Sie sind schon 25 Jahre verheiratet, aber sie wollte das irgendwie vor Gott festmachen. Und zwar dann auf einem Balkon irgendwo da hinten bei Nonnenweiher. Und dann habe ich so mir so eine Zeremonie überlegt mit so Kärtchen und so. Und aus dem Publikum haben die immer so reingerufen. Das hat mich komplett irritiert. Die haben immer so Witze gemacht. Und dann wurde ich aber so ganz ernst bei der Zeremonie und habe mich ganz arg angestrengt, das ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Und dann gucke ich in das Gesicht von der Frau, die die Ringe hat, und die war ganz bleich. Und es ist mir eingefallen, Störungen haben Vorrang. Habe ich sie angeschaut und gesagt, du, was ist? Ist irgendwas Schlimmes? Und dann sagt sie, ja, die Ringe sind ja gerade runtergefallen. Dann waren die, das war so ein Balkon, und waren die Ringe in so eine Ritze zwischen den Brettern gefallen. Dann haben wir erstmal eine Viertelstunde alle zusammen diese Ringe gesucht. Und dann konnte ich wieder weitermachen mit dieser Zeremonie. Und darum geht es heute tatsächlich schon um Hochzeit. Man glaubt es nicht, aber Hochzeit ist das Thema der Bibel. Also wenn man das Thema der Bibel zusammenfassen will, ist es ja die Liebe auf jeden Fall. Und diese Liebe drückt sich aus in einer Hochzeit. Und die Bibel ist so geschrieben, dass Gott, quasi der Vater im Himmel, arrangiert eine Hochzeit. Und zwar schickt er seinen Sohn auf diese Welt. Und dieser Sohn erwählt sich eine Braut. Und diese Braut ist die Kirche. Und es fängt schon im Alten Testament an, wo Gott, der Vater, sich dieses Volk erwählt. Und er sagt auch, dass das Volk sich zur Ehefrau nimmt. Und sagt auch, eben wenn sie untreu sind, dass sie Hurerei treiben, deswegen benutzt er auch dieses Wort. Und im Neuen Testament ist dann Jesus dieser Bräutigam, der vom Himmel kommt und sich diese Braut erwählt. Und wir sind ja in der Offenbarung des Johannes. Ich hatte letztes Mal schon die Einleitung, vielleicht wiederhole ich ein paar Sachen. Aber hier in der Offenbarung geht es um diese Hochzeit des Lammes. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Jetzt muss ich aber kurz noch eine Geschichte erzählen. Ich war ja auf einem Bibelseminar, das heißt, ich habe da gewohnt in Freudenstadt für 5 Jahre. Und mein Zimmernachbar, der hatte irgendwann eine griechische Freundin gefunden und hat gesagt, er heiratet jetzt. Und dann waren wir alle eingeladen, wir waren so 8 Bibelschüler. Ja, auf jeden Fall waren wir jetzt eingeladen auf einer griechischen Hochzeit, die war komplett griechisch arrangiert. Und dann haben wir uns so zusammengesetzt und gesagt, hey komm, jeder gibt 20 Euro. Ja, super Idee, wir machen so ein Geschenk, das waren dann 160 Euro, haben wir zusammengelegt. Und ich weiß nicht, das macht man ja auf deutschen Hochzeiten dann so, aus dem Geld, das will man ja nicht einfach so schenken in einem Umschlag, sondern wir haben dann so einen Baum gefaltet. Ich glaube, irgendjemand aus Draht, so einen Baum aus Silber oder Gold und dann die Geldscheine so drangehängt, so als Blumen, wunderschön. Das war echt ein Traum. Und dann so eine Klarsichtfolie drum. Mit dem Geschenk sind wir da angetanzt auf diese griechische Hochzeit. Wir waren aber irgendwie die Einzigen, die so ein Geschenk dabei hatten. Die anderen hatten alle keine Geschenke, wir wussten nicht, was los ist. War aber egal, es gab irgendwann Essen. Mein Kollege hat immer gesagt, hey, der Joachim ist nicht da. Der Joachim war der Koch von der Bibelschule. Der hat nämlich uns immer gesagt, ihr dürft nur einmal Fleisch nehmen, wenn ihr Fleisch holt. Und der andere hat gesagt, hey, der Joachim ist nicht da, jetzt heute können wir echt essen und so. Auf jeden Fall gab es auf dieser Hochzeit nicht wie auf einer deutschen Hochzeit, macht man ja so Spielchen und so, die manchmal wirklich langweilig sind, so der Braut und Bräutigam manchmal auch echt gut. Das gab es gar nicht, sondern es gab einfach nur eine Band, die hat griechische Musik gespielt. Und irgendwann haben die Leute angefangen zu tanzen. Es gab gar nichts anderes wie nur tanzen. Wir haben nur getanzt die ganze Zeit. Aber nicht so einzeln, sondern es waren so Gruppentänze. Und da musste man einfach mittanzen. Es gab gar nichts anderes. Und irgendwann kam aber ein Tanz. Und zwar hat die Braut dann getanzt. Und dann ist jeder Gast gekommen und hat der Braut einen Geldschein angehängt. Und wir haben gedacht, oh, was passiert denn hier? Und die kamen jetzt nicht mit 20-Euro-Schein, sondern 100, 200, ich glaube, damals gab es auch noch 500-Euro-Scheine. Und jetzt stellt euch mal uns vor, mit unserem schönen Baum, mit dem Geldschein und den Blümchen dran und diese griechische Braut. Und die Zeremonie war einfach, man hängt Geldscheine an die Braut. Und zwar 500, also man tanzt mit, hängt sich an die Braut, hängt ein 500er dran und der Tanz geht weiter, bis alle einen Geldschein dran gehängt haben. Wir haben dann halt nicht mitgetanzt. Es war aber nicht schlimm, also es hat keinen gestört. Das macht ja dann auch nichts. Aber was ich sagen will, ist, wir müssen um die Bibel zu verstehen, auch diese Hochzeitsbräuche verstehen. Also jetzt nicht die griechischen, sondern die Hochzeitsbräuche von damals. Wenn die Bibel ein Buch ist, wo es um eine Eheschließung, um eine Hochzeit geht, um Liebe, dann müssen wir das verstehen, um die Bibel zu verstehen. Jetzt gibt es einen neuen Film, also die Amis bringen ja immer so neue Filme raus, so einen christlichen, der heißt Before the Wrath, also vor dem Zorngericht. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. 2020 erschienen. Und da geht es darum, um die Wiederkunft Jesu, dass Jesus wiederkommt. Und es wird so erklärt, es wird so mit einer Hochzeit verglichen. Und was Jesus kommt quasi wieder und holt seine Braut. Und man hat so in den letzten Jahren viel archäologisch geforscht in Galiläa. Also Galiläa ist ja im Norden von Israel. Und Galiläa ist ja da, wo Jesus gewirkt hat. Da hat er seine Jünger berufen, die Fischer. Das waren alles Galiläer. Die hatten auch so einen besonderen Akzent, so vielleicht ein bisschen schwäbisch, könnte man hier so sagen. Die hat man auch erkannt, die waren auch nicht so gut angesehen. Jesus war Galiläer und die waren Galiläer und zwei Drittel seines Dienstes war in Galiläa, also oben in Israel, da wo das See Genezareth ist. Da hat Jesus angefangen. Und in dieser Region hat man jetzt so geforscht und hat neuen archäologischen Entdeckungen herausgefunden, dass es so bestimmte Charakteristika gab für eine galiläische Hochzeit. Und dass, wenn Jesus im Neuen Testament über Hochzeit lehrt, dass wir darauf gucken müssen, wie war denn so eine galiläische Hochzeit. Wir springen mal jetzt in die Offenbarung. Offenbarung 1 habe ich letztes Mal gelesen, so als Einleitung. Da ging es darum, dass Johannes auf Patmos ist, weil es eine Verfolgung gab. Die ersten Christen wurden verfolgt unter dem Kaiser Domitian. Der hatte so eine Büste aufgestellt und hat gesagt, einmal im Jahr müsst ihr das anbeten und müsst mir räuchern. Und das haben die Christen natürlich nicht gemacht und Johannes auch nicht. Und deswegen war er auf Patmos, auf dieser Gefängnisinsel, und Johannes empfängt dann eine Offenbarung von Jesu Christi, heißt es. Also von ihm selbst. Und zwar empfängt er so Sendeschreiben für die sieben Gemeinden. Habe ich letztes Mal so ein Bild gezeigt, dass die da am Ägäischen Meer, also links ist Griechenland, rechts ist Türkei, wenn man es aus heutiger Sicht, und in der heutigen Türkei sind diese sieben Gemeinden. Ephesus, Myrna, Pergamon, Laodicea und so, das habe ich so gezeigt. Und Johannes empfängt jetzt eine Offenbarung, Jesu Christi, und er soll das an die Gemeinden weitergeben, die unter Verfolgung leiden. Das ist der Inhalt der Offenbarung. Und ich lese vielleicht so ein paar Abschnitte aus der Offenbarung, dass wir da ein bisschen reinkommen. Es geht los mit 1, Vers 1. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Heißt Apokalypse, habe ich letztes Mal gesagt, also etwas Verborgenes wird offenbar. Die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinen Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist der, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Ich versuche es ein bisschen nochmal zusammenzufassen. Er sagt quasi, gesegnet sind die, die das lesen und hören. Lesen war für die, die lesen konnten, hören war für die Analphabeten. Dann geht es weiter, Vers 4, Johannes an die sieben Gemeinden, Vers 5, und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, Vers 6, der uns gemacht hat zu Königen und Priestern, Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ich muss es zusammenfassen, sonst sprengt es vielleicht einen Rahmen heute. Aber im Prinzip steht hier, wer das liest, diese Offenbarung, der ist gesegnet. Und dann wird Jesus Christus vorgestellt als das Alpha und das Omega. Und Johannes hat dann plötzlich eine Erscheinung von hinten, hört eine Stimme wie so ein Donner. Und er sieht einen, der weiß gekleidet ist. Und ich habe das letztes Mal erklärt, dass diese weiße Kleidung und diese weiße Mütze, dass das Gewand des Hohepriesters war. Er sieht einen dem Menschensohn gleich. Das habe ich auch erklärt. Das kommt aus Daniel 7, wo es darum geht, dass der Menschensohn kommt in den Wolken, um diese Welt zu richten. Also Jesus stellt sich hier vor in Kapitel 1. Johannes hat diese Erscheinung von ihm, und zwar als der Priester, der Hohepriester, und als der Richter der Welt. Und das ist quasi das Thema der Offenbarung. Jesus als der Hohepriester arbeitet an seiner Gemeinde, und es kommt aber auch ein Gericht über diese Welt. Und dieses Gericht wird in Offenbarung beschrieben, wie diese Zornschalen ausgegossen werden. Und um das zu verstehen, müssen wir eben die Hochzeit verstehen. Und der Kernvers ist eben Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Verstehen wir das, was wir da lesen, und glauben wir das, was wir da lesen? Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen. Wir müssen springen zu Johannes, Kapitel 14, Vers 1. Jesus sitzt mit seinen Jüngern zusammen und lehrt sie. Er sagt, euer Herz erschrecke nicht. Vers 2. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Ich lese nochmal. Vers 2. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das Höchste, was es gibt auf dieser Welt, ist ja die Liebe. Und Gott ist so voller Liebe, die Liebe möchte das immer irgendjemand geben. Liebe kann nicht das für sich behalten. Gott fließt über von seiner Liebe. Und er könnte jetzt uns einfach lieben und sagen, ich liebe dich und komm zu mir, jetzt bist du bei mir. Aber Gott ist irgendwie anders. Gott arrangiert eine Hochzeit für seine Braut. Und er macht das so eine Zeremonie draus, weil er uns, glaube ich, hineinführen will in diese Beziehung. Er sagt nicht einfach, guck mal, hier bin ich, sondern er sagt, ich führe dich in eine Beziehung hinein. Und diese Hochzeit in Galiläa, ich sage euch jetzt, wie die begonnen hat. Wenn ein Mann eine andere Frau heiraten wollte, dann hat er das seinem Vater gesagt, und der Vater hat mit der anderen Frau das arrangiert. Das heißt, der Vater vom Bräutigam ging zum Vater der Braut und hat gesagt, hör zu, mein Sohn wird gern deine Tochter heiraten, der hat sie auf dem Markt gesehen, der findet die toll, wir finden eure Familie toll, wir möchten heiraten. Und dann haben die Väter das untereinander ausgehandelt. Da gab es keine Love Marriage, sondern Arranged Marriage. Das haben die uns in Nepal immer gefragt, als sie uns getroffen haben beim Wandern. Is it Love Marriage or Arranged Marriage? And we always said, it's Love Marriage. Wir haben uns aus Liebe geheiratet. Aber früher war das arranged, das war arrangiert. So, die zwei wurden sich jetzt eins und haben dann einen Ehevertrag aufgesetzt. In diesem Vertrag stand dann drin, was der Bräutigam zu zahlen hat, was seine Pflichten sind, was die Braut zu tun hatte, wie sie für den Mann sorgt. Und da wurde alles festgelegt. Und dann hat man sich im Stadttor getroffen. Und es war jetzt nicht so einfach wie bei uns, wenn man sich im Ettenheimer Tor trifft, sondern das wollten alle sehen, wenn am Stadttor was los war und wenn da dieser Hochzeitsvertrag jetzt vorgelesen wurde und es war klar, es wird eine Hochzeit geben, dann sind alle gekommen, das hat sich rumgesprochen. Das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen, also in so Ländern, das spricht sich sofort rum. Und da waren dann alle am Stadttor, wenn man sich eben geeinigt hat auf diese Eheschließung, dann wurde der Ehevertrag vorgelesen. Braut und Bräutigam sind da und das ganze Volk, also die Zeugen, alle, die gekommen sind, die Verwandtschaft, die Familie. Und jetzt fängt quasi diese Hochzeitszeremonie an, aber es fängt mit einer Verlobung an. Also nicht wie bei uns, wo der Mann sich hinkniet und einen Antrag macht, sondern hier eben die Verlobung und die Hochzeit, oder erst eigentlich die Verlobung, ja. Der Ehevertrag wird vorgelesen. Und dann wird die Braut angeschaut und gefragt, ob sie zustimmt. Also die Braut, ich kann sagen, sie stimmt zu. Und das eben war jetzt für mich neu, wenn die Braut zustimmt, dann reicht ihr der Bräutigam einen Kelch und sagt, dass sie daraus trinken soll und dass sie damit, wenn sie aus diesem Kelch trinkt, in diesen Bund der Ehe, dass sie da zustimmt. Und die Braut kann immer noch Nein sagen, aber wenn die Braut zustimmt und aus diesem Kelch trinkt und der Bräutigam aus diesem Kelch trinken, dann ist dieser Ehevertrag geschlossen. Also in dem Moment, wo die sich verloben, sind die schon wie verheiratet. Man kann das nicht so gut trennen, deswegen kriege ich es sprachlich nicht so gut hin. Und er reicht ja auch Brot und sie essen gemeinsam. Und die Braut stimmt dem zu, indem sie diesen Kelch und dieses Brot mit ihrem Bräutigam isst. Und der Bräutigam sagt dann zur Braut, das haben wir jetzt gemeinsam getrunken, diesen Kelch, jetzt sind wir verlobt und das war wie verheiratet. Aber wir werden nicht mehr aus diesem Kelch trinken, sondern erst wieder, wenn ich dich hole in mein Reich, also wenn ich dich hole zum Vater, erst dann trinken wir aus diesem Kelch. Und jetzt gibt es ja ein paar Bibelkenner unter uns, vielleicht seht ihr im Hintergrund schon so ein paar Sachen, die Jesus gesagt hat. Jesus sagt es ja seinen Jüngern am Abendmahl. Er sagt ja, dies ist mein Kelch und dies ist mein Bund. Und der Wein eben steht hier für den Bund. Und ich werde erst wieder von dem Gewächs des Weinstocks trinken, wenn ich in meinem Reich des Vaters bin. Oder die Hochzeit zu Kana. Das wird manchmal vielleicht irgendwie unterschätzt, aber das erste Wunder, was Jesus macht, ist diese Hochzeit zu Kana. Und an dieser Hochzeit, weil Hochzeit ist das Wichtigste, wird auch dieser Kelch getrunken, dieser zweite Kelch eben, der dann diesen Ehebund vollendet. Und Wasser zum Beispiel wird nicht Wasser war ja zur Reinigung, dieses Wasser der Füße. Und das ist jetzt plötzlich Wein, also hier schon ein Symbol, das nicht mehr Wasser reinigen wird, sondern irgendwann das Blut reinigen will. Also es sind so diese Symbole und wir verstehen das einfach besser, wenn wir die Hochzeit verstehen. Jetzt gibt der Brautvater dann, also der Bund ist geschlossen, der Brautvater gibt der Braut die Geschenke. Ganz viele schöne Sachen. Das ist auch ein Bild, was wir haben, dieses Geschenk des Heiligen Geistes. Und jetzt kommt das Entscheidende, jetzt geht der Bräutigam in das Haus des Vaters. Also diese Verlobung ist getan, die Ehe ist jetzt schon geschlossen, die sind schon verheiratet, aber sie ist noch nicht vollzogen, kann man sagen. Der Bräutigam geht nach Hause, ins Haus des Vaters und dort muss er jetzt erstmal anbauen. Also das gibt ja noch nicht das Haus. Das heißt, er baut jetzt an das Haus an und richtet für die Braut, die dann kommt, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer. Ich denke, heute würde er Wi-Fi, WLAN, schöne Blumen, ein schönes Bett. Er richtet alles, weil wenn die Braut kommt, er möchte es ihr ja schön machen, weil er liebt die Braut und er freut sich ja, wenn sie kommt. Und jetzt entsteht so eine Phase des Wartens. Die sind schon verlobt, sie sind sich versprochen, aber beide müssen warten. Und die Braut hat jetzt die Aufgabe, sich zu heiligen. Also sie ist schon geheiligt, sie ist ja abgesondert jetzt, heilig heißt ja abgesondert. Sie ist abgesondert jetzt für diesen Bräutigam. Und der Bräutigam baut das Haus, das heißt, beide sind erstmal noch beschäftigt. Und das ist jetzt die Phase, in der die Gemeinde sich befindet, das ist das Bild. Das wollte ich jetzt eigentlich hier aufzeichnen. Also Jesus ist ja quasi, kommt in diese Welt, ne? Er stirbt und bewirkt diese Erlösung. Dann kommt, hier kommt der Heilige Geist und die Gründung der Gemeinde. Und hier kommt Jesus wieder. Jesus Christus kommt wieder in den Wolken, heißt es. Es sind hier diese 7 Jahre Trübsal. Und dann kommt hier dieses 1000-jährige Reich da hinten und dieses Weltgericht, das letzte. Hier kommt der Heilige Geist und hier ist das Zeitalter der Gemeinde. Wie male ich die? Ich male jetzt mal unser Haus. Das ist unser Gemeindehaus. Weiß nicht, kann man das lesen, aber ich kann es euch auch erklären. Christus stirbt, die Erlösung kommt und dann sagt er, wartet auf den Heiligen Geist. Und als der Heilige Geist kommt, wird die Gemeinde gegründet. Ne? Und das Zeitalter der Gemeinde ist jetzt quasi hier. Und es endet mit dem Kommen Christi. Und nach dem Kommen Christi kommt diese große Trübsalzeit, die vorher schon anfängt, und dieses Weltgericht über das Gericht, diese Zornschalen, die ausgeschüttet werden, die er in der Offenbarung findet. Und wir sind jetzt quasi, wir sind im Zeitalter der Gemeinde und jetzt wieder zurück in dieses Bild der Hochzeit. Wir sind jetzt in diesem Jahr, wo quasi die Hochzeit ist schon gemacht. Der Vater hat Jesus geschickt, hat seine Gemeinde diese Hochzeit arrangiert. Wir wurden gefragt, ob wir in diesen Bund mit Jesus eintreten wollen. Durch dieses Abendmahl wird das symbolisiert. Wir sind abgesondert für Jesus. Und wir leben jetzt in dieser Zeit und wir warten auf die Wiederkunft Jesu. Das ist unsere Hoffnung. Versteht ihr das? Oder, und deswegen sagt Jesus in Johannes 14, da waren wir ja jetzt gerade, In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich das zu euch gesagt. Also die Wohnung scheint schon fertig zu sein. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen. Jesus sagt quasi, ich gehe, mache das Haus fertig und dann komme ich wieder. Und das ist dieses Jahr jetzt eben, was vergeht. Es war ungefähr ein Jahr, in dem die Braut sich richten muss für die Hochzeit. Sie hat als Erinnerung diese ganzen Geschenke, also den Heiligen Geist, die sie immer wieder an die Liebe erinnern, ihres Bräutigam. Ich vermute auch, dass der Bräutigam manchmal ein bisschen einen Brief geschrieben hat, das weiß ich nicht, aber diese Geschenke, also der Heilige Geist erinnert uns dran, dass der Bräutigam wiederkommt. Darum geht es im Neuen Testament. Das ist das Hauptthema, der Bräutigam kommt wieder. Und jetzt muss sie ihr Brautkleid nähen. Dazu braucht sie bestimmte Perlen, sie braucht bestimmte Stoffe, das hat sie nicht sofort, das muss sie irgendwo erwerben, muss irgendwo auf dem Markt das finden oder bei Händlern, das braucht schon seine Zeit. Und das ist eigentlich diese Phase, das steht jetzt für die Gemeinde, die Braut, wo die Braut sich quasi, geheiligt ist es schon, aber wo sie sich vorbereitet und wo sie dieses Hochzeitskleid näht. Und das ist die Phase, in der wir uns befinden als Kirche. Also hier wird das Zeitalter der Gemeinde beschrieben. Wir sind die Gemeinde und wir bereiten uns vor darauf, dass der Bräutigam, dass Jesus wiederkommt. Und das heißt hier in Offenbarung 1, Vers 7, dass er wiederkommt. Deswegen ist es so entscheidend, Jesus kommt wieder, für seine Braut zu holen. Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken, es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Jesus kommt wieder. Jetzt ist dieses Bild wichtig. Er kommt, jetzt ist es eine Phase, wo er als Hohepriester auftritt und an der Gemeinde arbeitet und die Gemeinde ihr Kleid vorbereitet, indem sie geistliche Werke tut. Und dann kommt aber Jesus auch als Richter und holt seine Gemeinde. Ich gehe weiter in dieser Brautzeremonie. Der Bräutigam baut das Haus. Die Braut bereitet sich vor. Und dann, nach diesem Jahr, sagt der Vater irgendwann, jetzt kannst du gehen. Der Bräutigam sagt zum Vater, du, ich habe jetzt das fertig gebaut, so, alles drin. Vollwärmeschutz und so, alles drauf. Ich möchte jetzt zu meiner Braut. Dann sagt der Vater, aber das sage ich dir nicht, wann das sein wird, das weiß eben niemand, wann Jesus wiederkommt. Der Vater bestimmt dann irgendwann einen Zeitpunkt. Und wenn der Vater den Zeitpunkt bestimmt, dass der Bräutigam wiederkommt, dann bläst er dieses Schofarhorn. Und diese Hörner sehen wir dann in der Offenbarung, die geblasen werden. Aber hier bläst er das Schofarhorn und schickt jetzt den Bräutigam mit seiner ganzen Familie und mit den ganzen, wie heißt es auf Deutsch, diese Brautmänner, die halt mitgehen, zur Braut. Und es war meistens so um Mitternacht. Und die Braut, die musste sich schon richten, die wusste ungefähr nach einem Jahr, jetzt kommt dann der Bräutigam. Und es gab schon so gewisse Zeichen, wo sie gemerkt hat, ah, jetzt könnte er bald kommen. So. Aber sie wusste ja nicht, wann er kommt. Das wusste nur der Vater im Himmel, weiß, wann der Bräutigam kommt. Aber was sie gemacht hat in dieser letzten Phase ist, sie hat nur noch mit dem Brautkleid nachts geschlafen. Dass wenn der Bräutigam kommt, dass sie bereit ist. Das habe ich letztes Mal gesagt, es geht darum, dass wir bereit sind für diese Wiederkunft. Und diese Brautjungfern, da waren ja 5 Stück, eben nicht bereit. Die haben es irgendwie verpennt. Und dann läuft der Bräutigam los mit seinem Zug. Und das ist eben ein Bild von der Wiederkunft Christi, der ja kommt mit seinen ganzen Engeln und geht zur Braut. Dann geht er durch das Dorf, bläst das Schofarhorn und dann sind alle wach. Und alle kommen, alle wollen dabei sein, alle wollen das sehen, wie der Bräutigam jetzt um Mitternacht kommt, seine Braut holt. Und dann passiert eigentlich was Entscheidendes. Dann nimmt der Bräutigam die Braut und hebt sie hoch und trägt sie in eine Sänfte. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an den Vers, das heißt ja, Jesus kommt wieder auf den Wolken und wir werden entrückt. Das ist ja die Entrückung ihm entgegen. Das heißt, hier ist wieder dieses Bild der Hochzeit. Wir müssen gar nichts tun, sondern Jesus entrückt uns. In einem Augenblick heißt es, werden wir entrückt und dann sind wir mit ihm. Ich kann euch das auch die ganzen Bibelstellen lesen, aber ich glaube, das sprengt den Rahmen. Ich lese vielleicht eine. 1. Thessaloniker 4, Vers 16, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, also wenn der Vater jetzt diese Posaune erschallen lässt, 1. Thessaloniker 4, Vers 16, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune des Gottes erschallen, wird er herabkommen vom Himmel, das ist Jesus, und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst, also wenn Jesus kommt, werden die Toten auferstehen, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden auf den Wolken. Wir werden hochgehoben, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Der Bräutigam holt die Braut, trägt sie nach Hause und dann ist dieses Hochzeitsmahl des Lammes. Und damit habe ich jetzt beschrieben, was in der Offenbarung stattfindet. Und damit beschreibe ich eigentlich dieses ganze Neue Testament, das Zeitalter der Kirche, deswegen habe ich das hier versucht aufzuzeichnen. Muss mich vielleicht noch ein wenig üben im Zeichnen. Aber das beschreibt unsere Kirchengeschichte. Jesus kommt wieder und das soll unsere Hoffnung sein. So tröstet euch, heißt hier, mit diesen Worten untereinander. Das heißt, was hier passiert, ist Folgendes. Die Offenbarung beschreibt eine Entrückung der Gemeinde und eine Trübsalzeit, also ein Gericht über diese Menschheit. Jesus Christus kommt, um diese Welt zu richten. Und die Frage ist jetzt eigentlich an uns, wann kommt Jesus? Diese Frage können wir aber eigentlich gar nicht beantworten, weil es heißt, nur der Vater allein weiß das. Aber die Frage ist, wie gehen wir denn damit um? Jesus sagt dann so, es wird bestimmte Zeichen geben, die könnt ihr deuten. Ich sage euch nicht, wann ich komme, aber ihr werdet in der Welt werden Dinge passieren und an diesen Dingen könnt ihr erkennen, dass ich bald wiederkomme. Diese Zeichen der Endzeit, es werden so Wehen sein, also so Wellen. Also in der letzten Zeit werden immer so wellenartige Wehen kommen und die werden zunehmen. Und während diese Wehen kommen, sagt eben Jesus in dieser Endzeitrede, Matthäus 24, dass ihr an diesen Wellen erkennt, dass ich bald wiederkomme. Und das soll euer Trost sein in der letzten Zeit. Also es wird eine Phase kommen in dieser letzten Zeit, bevor dieses Gericht kommt, wo der Druck auf der Welt zunimmt. Es werden Kriege sein, es werden Hungersnöte sein, es werden Pestilences, also Seuchen sein und es wird zunehmen in vermehrtem Maß. Das Volk Israel wird gesammelt, heißt es dann auch. Und wir sollen, wenn wir das sehen, dann können wir das erkennen, dass Jesus wiederkommt, so wie die Braut, die wusste, dass Jesus irgendwann wiederkommt. Und wenn wir das sehen, sollen wir aufwachen, aber wir sollen keine Angst haben, sondern wir sollen unsere Häupter erheben. Wenn die Probleme und der Krieg und alles in dieser Welt zunimmt, sollen wir nicht Angst haben, sondern Jesus sagt, erhebt eure Häupter, denn eure Errettung ist nahe. Wir sollen uns freuen, und so heißt es hier in 1. Thessaloniker 1, Vers 9 bis 10, tröstet euch untereinander. Unsere Hoffnung jetzt hier als Gemeinde in dieser Phase, und ich glaube, dass diese Wehen der Endzeit angefangen haben, und ich weiß, dass viele das nicht so sehen, aber das macht nichts. Ich glaube, dass diese Wehen jetzt anfangen und dass Jesus bald wiederkommt. Und wir sollen uns damit trösten, dass das irgendwann vorbei ist. Dass wir vielleicht, so verstehe ich das eigentlich, dass wir gar nicht in dieses Gericht reinkommen, was dann ausgeschüttet wird. Das könnte ich euch jetzt auch beschreiben. Es heißt ja dann so wie in diesen Zeiten Noahs. Und wir wissen ja dann, dass Noah ging ja dann in die Arche und dann kam das Gericht. Also ich glaube, dass diese Zornschalen uns gar nicht treffen, sondern dass wir irgendwann vorher entrückt werden. Jetzt habe ich natürlich hier ein paar viele Fässer aufgemacht noch mit Entrückung und Zornschalen und so. Aber wir sind halt in der Offenbarung. Ich glaube, wir brauchen eine Eschatologie nennt man das. Wir brauchen eine Meinung darüber, wie wir das eigentlich sehen mit der Wiederkunft Jesu. Es ist zum Beispiel sehr entscheidend, wenn ich glaube, dass ich vor dieser Trübsalzeit entrückt werde, weil dann trifft uns dieses Gericht gar nicht. Dieses Gericht, was kommt über die Erde, dass die Erde mit Feuer versenkt wird und der Blutmond rot wird und der Antichrist kommt und so, das wird uns gar nicht treffen, wenn wir glauben, dass wir vorher entrückt werden. Wenn wir glauben, wir werden in der Mitte entrückt, dann werden wir da so reinrutschen, wir werden Antichrist noch sehen und wir sind dann noch betroffen. Also wir brauchen da eine Haltung dazu. Und deswegen ist die Offenbarung wird uns da zum Segen, weil wenn wir da hinkommen, dass wir glauben, dass wir nicht gerichtet werden mit diesem Weltgericht, dann werden wir vorher geholt von Jesus. Also, und wenn wir vorher geholt werden von Jesus und uns dieses Gericht alles nicht trifft, das wäre so diese Lehre der Vorentrückung. Vertreter zum Beispiel, Roger Libby ist dann ein starker Vertreter oder Arnold Fuchtenbaum, ich weiß nicht, ob ihr diese Theologen kennt, das sind so die bekannten. Dann trifft uns das ja alles gar nicht, was jetzt auf diese Welt zukommt. Dann holt Jesus seine Braut wieder. Und da gibt es eben diese Tatsache, dass Noah nicht unter dieses Gericht kam und auch Sodom und Gomorra kamen nicht unter das Gericht. Und dass auch in der Bibel beschrieben wird, dass wir nicht dazu bestimmt sind, gerichtet zu werden. Jetzt habe ich leider noch ein neues fast aufgemacht. Ich wollte eigentlich sagen, Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Und er will uns holen. Er holt seine Gemeinde. Und Jesus wird uns da irgendwie rausholen. Und ich kann euch, es wird schlimmer werden in dieser Welt. Es wird nicht besser. Also das steht einfach da. Es sind so gewisse Wellen. Und da kommt mehr. Jetzt auch in den Krieg mit Russland, wenn ihr das beobachtet, wie da jetzt auch Syrien mit reingezogen wird und schon. Und der Iran, da zieht es an allen Ecken irgendwie Leute rein. Das macht aber nichts, weil Jesus kommt wieder und sagt, ich komme wieder, ich hole euch. Ich hole euch für diese Hochzeit des Lammes, weil ich liebe euch und ich warte darauf, dass ich euch haben kann. Und was ich von euch möchte, ist, dass ihr dieses Kleid vorbereitet und dieses Kleid näht durch geistliche Werke. Und dass ihr nicht anfangt, hier irgendwas an euren Häusern dauernd zu bauen. Da haben wir Deutschen ja immer so ein Fable, dass wir irgendwas am Haus machen, sondern sagt, ich baue das Haus für euch da oben im Himmel. Hört mal auf, dieses Haus hier zu bauen und fangt an, dieses Kleid zu nähen, damit ihr bereit seid für die Hochzeit, seid bereit. Und das soll uns Mut machen und das möchte ich auch, dass das hängen bleibt bei euch. Vers 4, Vers 16, tröstet euch mit diesen Worten, er kommt wieder. Und wenn er wiederkommt, dann wird er uns retten und er wird uns nach Hause holen. Und dann sind wir bei ihm, bei der Hochzeit des Lammes für alle Zeit und das ist die Geschichte der Bibel, das fasst alles zusammen. Wenn ihr all dies kommen seht, Lukas 21, 28, dann erhebt eure Häupter. Also wenn ihr diese Wehen kommen seht, diese Wellen, auch wie der Antichrist kommt und so, diese eine Weltregierung auch, die sich jetzt hier vorbereitet, dann erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung ist nahe. Ist ja eigentlich cool. Amen.